Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich Ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie. Heute in der Folge habe ich eine Gästin bei mir, und zwar die Caroline Hess. Caroline ist Hundetrainerin und Hundeverhaltensberaterin, ist aber in dieser Folge erstmal, wie soll ich sagen, aus privaten Gründen zu Gast, denn ich darf verraten, sie war bei mir in der Beratung mit ihrer Hündin Nala und Nala hat eine chronische Magen-Darm-Entzündung. Und die Idee dieser Folge ist, dass ich Caro mal so ein bisschen interviewe. Wie ist denn das Leben mit einem chronisch kranken Hund? Wie war so der Weg, bis sie zur Diagnose gekommen ist? Und eben so ganz viele Dinge, quasi Ausfragen, die ich bei vielen Hundemenschen in der Beratung immer erlebe, die vielleicht euch zu Hause auch interessieren können. Erstmal hallo Caro und danke, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Genau, vielleicht magst du erstmal zum Einstieg ganz kurz was über Nala erzählen. Was ist Nala für ein Hund? Wie alt ist die? Genau.
Also, die Nala ist ein altdeutscher Hütehund. Ich habe 2 altdeutsche Hütehunde und hatte vorher auch schon den Pumba, auch über den sprechen wir dann ja, glaube ich, auch nochmal ganz kurz, der auch ein Hütehund war. Also ich bin ein kleiner Hütehund-Fan. Und die Nala ist von klein auf bei mir, seit sie 16 Wochen alt ist. Und genau, da haben leider die Probleme schon innerhalb eigentlich der ersten Woche schon angefangen.
Genau, was waren denn die Symptome, die bei ihr aufgefallen sind?
Also das erste Symptom war, dass sie schon von Anfang an eigentlich relativ mäkelig war, mit Futter nicht alles so gerne genommen hat. Und ja, also man musste dann schon auch die leckereren Sachen auspacken. Und sie hatte dann schon relativ schnell, also nach einer Woche, eine Ohrenentzündung. Da waren wir schon das erste Mal beim Tierarzt damals. Und ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, aber es fing dann auch relativ schnell an mit so einer richtigen Futtermäkeligkeit in Form von, dass sie dann einfach frühs ihr Futter verweigert hat.
Ist ganz spannend, dass du das so sagst, weil ich behaupten mag, dass genau das manchmal so Dinge sind, die gar nicht von allen Hundemenschen, manchmal auch von den tierärztlichen KollegInnen direkt als Symptom sozusagen wahrgenommen werden. Dann wird gerne mal gesagt, naja, der stellt sich an, die sind ein bisschen Futterdiva oder pingelig oder so. Oder die Hundemenschen sagen, hey, das Ohr ist so ein bisschen schmutzig und nehmen das gar nicht direkt so als Symptom wahr. Du hast gesagt, dass du bei Nala Dinge wahrgenommen hast, die du vielleicht selber bei den vorherigen Hunden oder ja vorher auch nicht wahrgenommen hättest. Waren das genau diese Dinge oder wo sagst du, ist jetzt der Unterschied, dass du quasi geprimed warst durch den kranken Pumba, dass du jetzt bei Nala auf Dinge anders geachtet hast?
Ja, ich glaube, es war so generell, dass ich sensibler war dadurch. Also mein Pumba davor, der war eben 2 Jahre dann auch sehr chronisch magenkrank und es kam relativ plötzlich von einem Tag auf den anderen. Und natürlich habe ich dann mich sehr viel belesen und sehr viel mich in dieses Thema reingearbeitet. Ich bin halt auch so jemand, wenn meine Hunde irgendwas haben, ich arbeite mich da selber immer dann relativ tief rein. Und in die Symptome natürlich auch und habe auch immer überlegt, okay, was habe ich da nicht wahrgenommen, dass das so schnell so schlimm geworden ist und so weiter. Und deswegen war ich, würde ich sagen, bei dem Thema schon relativ sensibel und habe deswegen auf dieses sie frisst nicht auch sofort reagiert, weil ich kannte das auch vom Pumba, dieses Nichtfressen war da immer ein ganz großes Thema, dass ich dann wieder gemerkt habe, ihm geht's schlechter und so weiter und bin deswegen auch sofort zur Tierärztin. Und leider, wie du sagst, war das Erste dann auch, was dann passiert ist, erstmal so, naja, das verwächst sich vielleicht noch, mal abwarten. Und manche Hunde fressen einfach nicht so gern wie andere und so. Aber für mich war eigentlich sehr schnell klar, das kann jetzt so nicht sein, weil ein normaler Hund in meinen Augen frisst gerne. Und gerade dieses frühes Nicht-Fressen kannte ich ja eben schon vom Pumba und deswegen war ich da einfach schon sehr alarmiert und bin dann da trotzdem direkt dran geblieben. Aber hätte ich früher wahrscheinlich dann auch einfach erstmal so hingenommen, schätze ich mal.
Ich erzähle mal die Geschichte gerne von dem Leonardo, den Hund, den ich früher noch hatte. Den habe ich vor dem Studium bekommen. Das war auch ein Magenpatient und auch da habe ich am Anfang immer gedacht, naja, wenn du nicht fressen magst, dann halt nicht, kriegst du später nochmal was. Da habe ich das auch nicht direkt als Symptom wahrgenommen. Also da durfte ich mit ihm tatsächlich auch lernen, dass das nicht normal ist, wenn die Hunde so pingelig fressen. Lass uns doch nochmal vielleicht ganz kurz bei Pumba bleiben und dann können wir nachher so ein bisschen vergleichen, sozusagen, wie die unterschiedlichen Verläufe waren. Wie war die Krankheitsgeschichte so bei Pumba? Also was war da an Symptomen und wie ist es dann nachher bei ihm? Er hatte ja auch eine IBD-Diagnose, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, also da war es eben so, sicherlich gab es vorher irgendwelche Anzeichen, die jemand, der da schon ein bisschen tiefer im Thema drin gewesen wäre, bestimmt auch wahrgenommen hätte. Ich habe da relativ wenig wahrgenommen, bis auf, also was wir immer mal wieder hatten, war mal so ein nüchtern Erbrechen, Durchfall oder halt so weicherer Kot, muss ja auch dann nicht immer nur komplett flüssig sein. Da war es halt einfach so, ich war da, ganz am Anfang war ich noch sehr unsicher, war beim Tierarzt und da wurde mir immer relativ schnell so gesagt, ach naja, wenn der Hund mal Durchfall hat und wenn der Hund mal bricht, ist jetzt nicht so schlimm. Nur wenn es halt jetzt irgendwie quasi jeden Tag vorkommt, sollte ich nochmal kommen. Und deswegen war das für mich so, okay, das ist jetzt erstmal normal, wenn das ab und an passiert. Da würde ich wahrscheinlich heute auch schon früher drauf schauen, warum denn dieses Erbrechen da überhaupt passiert. Und ja, das war jetzt nicht so, dass der dauernd erbrochen hat, aber halt so vielleicht, ich würde im Nachhinein sagen, vielleicht waren es so alle paar Monate dann mal. Aber genau, das waren so leichte Anfänge sicherlich. Ansonsten hat er immer gut gefressen. Also das war nie sein Thema. Daran hätte ich es jetzt nicht unbedingt merken können.
Sieht man auch mal, wie unterschiedlich die Symptome tatsächlich sein können von Hund zu Hund.
Mhm. Ja, irgendwann war es dann so, dass er, da hatte ich dann gemerkt, oh, da habe ich sehr viele Leckerchen von einer Sorte gefüttert und danach hat er erbrochen und das ist zweimal in Folge passiert. Und dann dachte ich mir einfach, okay, lasse ich diese Leckerchen weg, dann ist damit vielleicht jetzt irgendwas, was er nicht verträgt. Und dann ging das auch weiter alles so gut und irgendwann war es dann so, dass er eben, da waren wir auch im Urlaub, also da vielleicht auch noch so ein Stressfaktor dazu und da hat er einfach von einem Tag auf den anderen sein Futter komplett verweigert. Also da gab es so einen sehr, sehr harten Cut quasi, komplette Futterverweigerung und das fand ich dann schon sehr seltsam, weil das für ihn einfach gar nicht normal war, weil er hat immer gut gefressen und er hat immer für sein Leben gern gefressen. Das haben wir dann, hat sich aber wieder so ein bisschen eingependelt und ein paar Wochen später war das aber wieder. Und dann bin ich zum Tierarzt gegangen und wollte das eben abklären lassen. Und dann war es tatsächlich so, dass es, also die hatten dann Untersuchungen angefangen schon direkt. Aber während quasi diesem ganzen Untersuchungsdiagnoseprozess ging es ihm dann rapide auch immer schlechter. Also so, dass er wirklich am Tag 10-mal erbrochen hat oder so. Und dann auch wirklich wir den halben Tag dort in der Praxis verbracht hatten und akut behandelt werden mussten und so weiter. Es war dann halt einfach ein sehr steiler Verlauf bergab, würde ich mal sagen.
Das ist tatsächlich was, was ich ziemlich oft mitbekomme, auch von meinen Patientenbesitzenden beziehungsweise den Patienten, dass es oft ganz lange so ist, über Monate bis Jahre, dass so, naja, dann ist der Kot mal ein bisschen weicher, aber ja, kann ja mal sein. Und dann frisst er mal nicht so gut, aber kann ja mal sein. Und dann ab und zu mal erbrechen, irgendwie häufiger als beim Nachbarhund, aber jetzt auch nicht so richtig schlimm. Und dann ist es so, als wenn es so langsam anschwillt und irgendwann kommt die totale Eskalation. Und deswegen, glaube ich, ist das auch so ein bisschen, oder ist es einfach eine wichtige Folge heute, das einfach mal zu erzählen. Aus deiner und meiner Sicht auch als Hundemensch sozusagen, dass das Dinge sind, wo wir Menschen lernen dürfen, die Symptome wahrzunehmen. Ich bin auch relativ fest der Überzeugung, dass je eher man managt und unterstützt, dass man diese ganz starken Eskalationen vielleicht sogar vermeiden kann. Das ist jetzt, also wie soll ich sagen, natürlich sind das Erkrankungen, da können wir Menschen von außen nicht zu 100% was zu. Aber je eher wir die Hunde abholen, desto besser können wir das Ganze managen, wenn wir es auch nicht die Erkrankung an sich verhindern können, leider.
Ja, das war für mich eben auch das Learning da draus, weil das so schlimm dann auch alles war. Also im weiteren Verlauf, ich meine, der wurde dann stabilisiert und hatte dann auch, also bis hin zur Magenspiegelung quasi, alle möglichen Sachen, die da so diagnosetechnisch gemacht werden. Das kannst du ja dann nochmal erläutern, was da genau gemacht wird. Also ich glaube, es war bei ihm eine Blutuntersuchung, Ultraschall und Magenspiegelung.
Ja, das ist eigentlich so der Klassiker, ne? Blutuntersuchung mit dem sogenannten Gastrointestinalprofil, also wo auch die Werte, die für Magen-Darm-Trakt und Bauchspeicheldrüse relevant sind, mitgeprüft werden. Meistens ist noch irgendwie eine Kotuntersuchung dabei als Klassiker. Und dann, ja, Bauchultraschall, da haben die KollegInnen vor Ort schon mal Hinweise, dass da was verdickt ist, also Lymphknoten verdickt oder Schleimhäute verdickt. Ja, und dann die richtige Diagnosebestätigung mit der Hund hat eine chronische Entzündung im Magen-Darm-Trakt, hat man dann so schwarz auf weiß eigentlich mit der Endoskopie und der Probenentnahme. Das hast du bei Pumba alles durch. Er war dann auch ein Kandidat, da war das Ganze nicht nur durch die Nahrung zu therapieren, brauchte auch Medikamente.
Mhm. Genau. Also es war dann eben gleich so heftig, dass er dann Cortison bekommen hat, um das irgendwie zu stabilisieren und diese Entzündung in den Griff zu kriegen. Und im Endeffekt, so um da jetzt schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen des weiteren Verlaufes, wir sind dann leider bis zu seinem Lebensende auch nicht mehr von diesem Cortison wirklich weggekommen, haben da wirklich alles Mögliche versucht mit Futterumstellungen, mit Ausschlussdiäten, mit anderen Medikamenten, Unterstützungen und so weiter. Aber wir sind eben von diesem Cortison nie richtig wieder weggekommen, weil ja, immer wenn wir es versucht hatten auszuschleichen, ging es ihm wirklich auch rapide wieder sehr schlecht, also sehr schnell sehr schlecht.
Das beschreibt ja auch, ich weiß, dass IBD wird immer so salopp für alles, was irgendwie chronische Magen-Darm-Entzündung ist, verwendet, aber vom Prinzip her, im engen Sinne sind die IBD-Patienten die, denen nur mit einer Futterumstellung nicht zu helfen ist, die dann zusätzlich die Medikamente benötigen. Und auch da finde ich es toll, dass du einfach hier offen drüber redest, weil gerade Cortison ist was, da fallen gefühlt die Menschen in Ohnmacht, wenn das Wort in den Mund genommen wird. Natürlich ist es um Gottes Willen nichts, was man nicht gibt, wenn es absolut nötig ist. Aber es gibt manchmal Patienten, die ohne keine Lebensqualität haben und dann versucht man natürlich so wenig wie möglich und so selten wie möglich was geben. Aber die Fälle kann es geben und dann sei es auch gegönnt, dass man das zur Unterstützung mit dazu gibt. Genau, also kein Mensch, also kein Tierarzt, kein Hundemensch gibt es freiwillig, aber eben in manchen Fällen ist das das Einzige, was hilft. Dann erzähl mal bei Nala, da war der Weg hier ein bisschen anders. Vom Prinzip her sind dir schon ziemlich zeitig die Symptome aufgefallen. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch von dir aus relativ zeitnah nach weiterer Diagnostik gefragt. Wie war dann bei Nala der Weg sozusagen?
Also leider fand da dann nicht direkt Diagnostik statt, sondern ja, also im Endeffekt ging es dann um Futterumstellung. Ich habe das dann eben versucht, ihr einfach ja nur ein anderes Protein und nur ein Protein im Futter auch anzubieten, aber jetzt noch keine komplette Ausschlussdiät direkt am Anfang, aber dann bis hin zur Ausschlussdiät und mit Beratungen und allem Möglichen, aber meine Tierärztin damals hat leider keine Untersuchungen genauer gemacht. Ich weiß auch nicht, wie da der genaue Verlauf ist, ob man erst Futterumstellung macht oder erst Untersuchungen.
Also lehrbuchmäßig wäre es vom Prinzip her so, dass man erst so ein paar Standarduntersuchungen macht. Also es sollten immer Blutwerte gecheckt werden, weil natürlich auch andere Erkrankungen, also eine Lebererkrankung, eine Nierenerkrankung oder sowas ähnliche Symptome machen können, dass man das einmal sicher mit von der Liste hatte. Eine Kotuntersuchung macht in der Regel Sinn, um einmal sowas wie Giardienwürmer von der Liste zu streichen. Und dann kann man überlegen, okay, je nachdem, wie so die Situation und die Lage ist, macht man dann erstmal Fütterungsdiagnostik, also gezieltes Umstellen der Fütterung, um zu gucken, wie der Einfluss ist. Oder oft gehen die auch erst nochmal in die Bildgebung, also dass ein Ultraschall gemacht wird oder ein Röntgenbild. Es kommt immer auch drauf an. Das riesige Thema ist, Symptome, also nicht fressen, erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, das ist gefühlt eine ellenlange Liste. Das kann fast bei jeder Erkrankung auftreten. Das heißt, die Diagnostik ist auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie ist die Vorgeschichte, was sind sonst noch für Symptome da. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Hund habe, der niemals irgendwie Quatsch fressen würde, guckt man bei dem nicht als erstes nach einem Fremdkörper. Bei meinem Kater war es damals so, da habe ich gedacht, er hat irgendeinen Quatsch gefressen. Dabei war es die Darmentzündung. Aber ne, also da haben wir erst geröntgt und dann Ultraschall gemacht. Das hätte man jetzt bei einem anderen Tier vielleicht in einer anderen Reihenfolge oder so. Genau, aber vom Prinzip her ist es bei Nala ja schon relativ lehrbuchmäßig gegangen. Und genau, was war so in Bezug auf die Ernährungsberatung oder Ernährungsberatungen, die du gemacht hast? Was war so dein wichtigstes Learning?
Ich glaube, mein wichtigstes Learning war dranbleiben. Also ja, weil das war einfach jetzt nicht, ich meine, es gibt sicherlich viele Hunde, wo das relativ schnell dann auch mit einer Umstellung oder einer Ausschussdiät oder so getan ist, dass es sich verbessert einfach. Aber das war bei der Nala eben leider nicht der Fall. sondern wir hatten ja auch noch dieses Giardien-Thema. Und das kommt nämlich ja noch dazu, man weiß dann ja am Ende irgendwann immer gar nicht mehr, wo kommt denn jetzt irgendwas her? Man versucht da diese Giardien in den Griff zu kriegen und dann konzentriert man sich da drauf und denkt sich, okay, dann liegt es vielleicht jetzt nicht am Futter oder so und lauter solche Geschichten. Also man weiß ja irgendwann gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich glaube, mein größtes Learning jetzt im Nachhinein ist, Struktur ist wichtig und dranbleiben ist wichtig.
Das ist das Frustrierende für alle Beteiligten. Das darf ich auch aus Tierärztesicht sagen bei diesen Patienten. Eben, es kann sehr viele Ursachen haben. Es sind manchmal mehrere Dinge gleichzeitig. Also dann ist da vielleicht die Futtermittelallergie und die Giardien und dann macht sich das gegenseitig schlechter und so weiter. Deswegen bist du sozusagen auch die Musterkundin sozusagen, indem du eine tapfer durchgehalten hast. Und es ist wirklich eine Kooperation dann aus Tierarzt und Hundemensch, strukturiert eins nach dem anderen abzuklappern, auch wenn das frustrierend ist und lange dauert. Aber wenn man, ich erlebe das oft, dass die Menschen gerne schnell viel helfen wollen und dann irgendwie ganz viel auf einmal machen und dann im Endeffekt dauert es, wenn es nicht zufällig das trifft, was funktioniert, dauert es dann oft noch länger, als wenn man es quasi Schritt für Schritt strukturiert abklappert.
Ich würde auch dazu irgendwie noch ergänzen, dass es ja auch wichtig ist, dass man selber als Hundehalterin da in dem Moment auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Verantwortung hat, selber auch dran zu bleiben und hinterher zu gehen, weil man natürlich läuft einem der Tierarzt nicht hinterher und sagt, und wenn das jetzt nicht geklappt hat, dann check nochmal das und dann mach nochmal das. Und dann so ein bisschen so dieses, ja, okay, wir waren jetzt beim Tierarzt, wir haben das gemacht, es ist noch nicht besser, aber dann muss ich jetzt wieder und dann muss ich jetzt wieder. Und dann, also nicht, dass man dann einfach einen Haken hintermacht und sagt, ich habe es ja versucht und es hat nicht geklappt, weil dazu neigt man dann natürlich auch zu glauben, dass das vielleicht schon alles war. Aber wenn man wieder zum Tierarzt geht, dann holt er halt das nächste, die nächste Sache aus seinem Fach, sage ich mal. Ne?
Genau, also der Dialog ist einfach wichtig, ne, dass man Bescheid sagt. Und das liegt auch nicht daran, dass irgendwie was falsch gelaufen ist, einfach weil es so viele Dinge sein können, müssen auch die Tierärzte quasi mit dem Naheliegendsten anfangen und dann gucken, was funktioniert. Genau. Also jetzt hattest du ja schon erzählt, bei Nala hat es am Anfang so schleichend angefangen und dann haben wir quasi aufgedröselt, was untersuchungstechnisch, ne, Kotuntersuchung, Blutuntersuchung, Ultraschall. Und dann gab es ja schlussendlich auch diese Endoskopie. Und für Verhältnisse eines chronisch magen-darm-kranken Hundes habt ihr euch ja ganz gut eingespielt. Aber vielleicht magst du aus deiner Brille nochmal erzählen, wie so der Weg war von, oh Mist, ich glaube, Nala hat ein Problem, bis heute läuft es den Umständen entsprechend relativ gut. Da war ja noch ganz viel zwischen. Erzähl gerne mal aus deiner Brille.
Also nachdem wir eben die ersten Versuche gestartet hatten, war ich auch immer wieder sehr verzweifelt und ein bisschen war es dann auch so, dass ich da auch zwischendurch immer mal wieder meinen Mut verloren habe und mal kurzzeitig auch wieder aufgehört habe, da dran zu bleiben und dann immer mal wieder mich wieder neu aufraffen musste, dass wir das jetzt neu angehen, weil irgendwann glaubt man wirklich, zwischendurch finde ich, man kommt einfach nicht ans Ziel. Also man glaubt irgendwann, egal was ich tue, es funktioniert ja nicht und das ist dann auch irgendwann sehr frustrierend. Dann haben wir, wie gesagt, wir haben verschiedenste, also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Ausschlussdiäten und Futterbestellungen gemacht und dann sind wir irgendwann in die Dermatologie von einer größeren Klinik gegangen und sind das da nochmal ein bisschen strukturiert auch angegangen, so generell auch, weil da auch Umweltallergien dann noch rauskamen, also dass das nicht nur eine Futtermittelallergie ist, was die Sache jetzt nicht einfacher macht, weil man weiß dann ja immer nicht, was kommt vom Futter, was kommt von Umweltallergien, wie sehr können sich Umweltallergien auf den Magen schlagen, also ich weiß nicht, aber ich glaube, das weiß man gar nicht so genau, ne?
Kennt es von Berichten auch von befreundeten Kolleginnen, dass immer mal wir das Gefühl haben, dass Fälle sind, wenn die Pollensaison kommt, auch, dass der Magen schlechter wird. Meines Kenntnisstandes nach, also ich kenne jetzt auch nicht jede Studie, aber meines Kenntnisstandes nach wüsste ich nicht, dass das erforscht ist beim Hund. Kenne es aber tatsächlich auch von einer menschlichen Freundin, die sehr massiv Allergien hat, dass die wirklich auch mit den Umweltallergien massiv Magenprobleme hat in den Saison. Also sagen wir mal so, ich halte es durchaus für realistisch, dass es Zusammenhänge gibt, aber meines Kenntnisstandes nach ist es nicht so richtig erforscht.
Auf der anderen Seite ist das ja auch ein Stressor. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn meine Augen die ganze Zeit jucken und ich die ganze Zeit niesen muss, dann stresst mich das ja auch, was ich ja dann wiederum auch mehr auf den Magen schlagen kann.
Ja, auf jeden Fall, genau. Und du hast auch schon ganz spannend, ich habe jetzt letztens irgendwo aufgeschnappt auf einem Kongress, da war irgendwie eine Statistik, dass im Schnitt irgendwie 8 Futterumstellungen nötig sind, bis das Passende gefunden wird. Und ich glaube, je unstrukturierter man das Ganze angeht, desto schlimmer wird es noch. Aber ja, es ist oft nicht mit einer theoretisch gut durchdachten Idee getan, sondern man muss dem wirklich mehrere Anläufe. Und ich fühle es auch total, dass es einfach zwischendurch frustrierend ist. Das muss man ganz klar sagen. Es ist für alle Beteiligten so.
Ja, voll, wenn man echt immer nicht ans Ziel kommt, ja. Also ich glaube, heute würde ich auch von Tag 1 an wahrscheinlich dann dich anrufen und würde sagen, du musst mir jetzt helfen, das ganz strukturiert anzugehen, ist wahrscheinlich auch nochmal sinnvoller, weil obwohl ich sicherlich für eine normale Hundehalterin schon viel wusste, auch so im Angang von Ausschlussdiäten, weil ich es ja alles schon gemacht habe und so, glaube ich, ist es trotzdem einfach immer hilfreich, wenn jemand Außenstehendes daneben steht. Das ist ähnlich wie beim Hundetraining, das ist bei uns auch so, dass es sinnvoll ist, wenn da jemand Außenstehendes einen Blick drauf hat und irgendwie sagt, und jetzt das und jetzt das und dann das und dann das.
Und auch nochmal Mut zuspricht zum Durchhalten.
Ja, also wirklich, es hat bei uns, also die Nala ist jetzt 3,5 und es hat wirklich gedauert, bis sie ungefähr 3 war, bis wir so an dem Punkt waren, an dem wir jetzt ungefähr sind. Genau, wir waren in der Dermatologie, sind das Umweltallergie-Thema nochmal strukturiert angegangen. Sie bekommt ja auch mit die Sensibilisierung gegen Hausstaubmilben und so weiter. Dort in der Dermatologie wurde ich dann eben auch nochmal weiter in die Internistik geschickt und da wurden dann eben noch weitere Untersuchungen gemacht, weil wir mit dem Futterthema einfach nicht weiterkamen, trotz Ausschlussdiäten. Und eben dann bis zur Magenspiegelung, wo das dann festgestellt wurde. Und bei der Magenspiegelung, bei der Nala war ja auch der Fall, im Gegensatz zum Pumba, wo bei der Magenspiegelung wirklich rauskam, dass das sehr schlimm entzündet war im Magen und schon sehr lange, war es bei ihr so, dass sie zu dem Zeitpunkt der Magenspiegelung gerade stabil war. Also eigentlich gerade gut gefressen hat und demnach ja es auch gewesen sein könnte, dass sie da gerade nichts hat. Und ja, es war nur eine leichte Entzündung dann im Magen zu sehen, aber für mich war das eine total wichtige Information, wo vielleicht manche Menschen auch denken, ja, okay, jetzt habe ich ja das Geld rausgeschmissen, weil so viel kam dabei nicht raus. Aber für mich war es total wichtig zu sehen, okay, selbst wenn sie stabil ist, selbst wenn sie frisst in dem Moment und jeden Morgen gut frisst, hat sie trotzdem ja eine leichte Entzündung im Magen. Also das ist ja auch eine wichtige Information, die natürlich sehr viel schneller schlimmer wird, wenn irgendwas anderes dann aufkommt.
Mhm. Ja, ich denke, um das Ganze nochmal so ein bisschen ja, zu framen, was sozusagen aus diesem Abschnitt, was du jetzt gerade erzählt hast, die Take-Home-Message ist, ist Kopf hoch durchhalten, nicht aufgeben. Es fühlen ganz viele Hundemenschen mit euch, wenn ihr einen solchen Kandidaten habt. Und wirklich sich ein Netzwerk erstellen aus Spezialisten. Und es geht nicht darum, die Haustierarztpraxen zu bashen, weil die sind wie mein Allgemeinarzt. Und wenn ich ein Herzproblem habe, schickt er mich auch zum Kardiologen. Und wenn ich ein Hautproblem habe, zum Dermatologen und so weiter. Also das ist geht nicht darum, dass das dann schlechte Tierärzte sind, sondern die sind tapfere Alltagshelden, die ein großes Spektrum abklären. Und dann macht es manchmal Sinn, sich vielleicht auch mit Fachidioten sozusagen zu connecten. Und wenn ihr da an tolle Kolleginnen geratet, ist es auch oft ein guter Austausch zwischen den Spezialisten und eben dann auch zwischendurch nicht aufgeben, Feedback geben, nochmal vielleicht neu drauf gucken. Genau, das sind schon ganz, ganz wichtige Punkte, die du so durchlebt und geteilt hast gerade. Genau, erzähl vielleicht nochmal, wie ist so euer Status quo, also was sozusagen im Alltag beachtest du wegen Nalas Erkrankung?
Also momentan ist es so, dass sie jetzt eigentlich, jetzt schon toi toi toi, ich glaube, es geht in Richtung halbes Jahr relativ stabil ist. Das wäre unser neuer Rekord. Davor waren es mal 4 Monate, die höchste Zeit war. Also was schon beides jetzt sehr lang ist und da bin ich schon sehr happy mit. Also worauf wir jetzt auf jeden Fall achten ist, dass es eben sehr wichtig für sie ist, dass es auch hochverdaulich ist und nicht zu viel Fett hat und solche Geschichten, weil das ja auch, kannst du vielleicht besser einordnen als ich, aber weil das ja auch irgendwie den Magen mehr belastet, meine ich, oder?
Genau, so unangenehmer und zum Beispiel Fett macht, dass es länger und schwerer im Magen liegt. Aber auch da hast du tatsächlich manchmal Patienten, die stört das in Anführungsstrichen nicht so mit dem Fettgehalt und manche sind super sensibel. Aber großes Lob an dich. Also du hast schon sehr viel auch Wissen mitgenommen aus der Erfahrung mit den beiden Kandidaten. Genau, dass du auch einfach auf viele Dinge automatisch schon achtest, die andere vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben.
Also weitergemacht bei, also ich achte halt extrem drauf, die Leckerchen, die sie bekommen, die sind auch alle vegan, weil das sie auch auf jeden Fall sehr gut verträgt. Diese Karotten, geräucherte Karotte und solche Geschichten, das sind so Sachen, die frisst sie einfach unfassbar gerne und verträgt es auch viel besser als diese Fleischleckerchen, weil das habe ich ja auch schon viel von euch gelernt, dass getrocknetes Fleisch ja auch einfach unfassbar viel Protein ist auf sehr wenig Menge, die man dann quasi in der Hand hat und füttert, weil das Wasser fehlt, ne?
Genau, genau.
Ja, und im Endeffekt geht es bei uns viel darum zu schauen, dass sie natürlich möglichst viele Stressoren vermeidet, die, obwohl sie eh schon ein, glaube ich, für so einen Hütehund sehr gechilltes, entspanntes Leben hat, aber ja, sie ist halt am Ende des Tages auch sehr sensibel und stresssensibel und wir haben ja auch so ein bisschen rausgefiltert, dass das sicherlich auch mit einer der Faktoren trotzdem ist, dass wenn für sie ein bisschen was aus dem Rahmen fällt und stressiger wird und dann vielleicht noch dazu kommt, dass sie vielleicht irgendwas, vielleicht nochmal irgendwas anderes gefressen hat, was sie vielleicht nicht fressen sollte und so, dass da einfach wieder, wenn mehrere Dinge zusammenkommen, dass dann eben ihr Magen, sage ich mal, kippt, ihr System kippt so ein bisschen. Und bisher ist es tatsächlich so, dass ich keinen Allergieauslöser ausfindig machen konnte. Sogar ganz im Gegenteil, das, was ich die ganze Zeit dachte, dass Geflügel nicht funktioniert, funktioniert jetzt tatsächlich ja schon sehr lange in der extrem fettreduzierten Variante. Genau, also nicht mal das ist es, aber es ist mir auch egal, Hauptsache es funktioniert.
Genau, never change a running system. Vom Prinzip her, das Wichtige ist ja, dass ihr euch jetzt so eingegroovt habt, dass ihr einen relativ guten Status habt. Und das ist auch was, was du gerade erzählt hast, was wichtig ist für die Hundemenschen zu lernen, anzunehmen, ist, diese Patienten, die sind nicht 365 Tage im Jahr gleich gut. Und je besser man lernt, welche Faktoren für den eigenen Hund relevant sind, desto besser kann man diesem Kippen entgegenwirken. Aber man kann es oft nicht zu 100%. Es steckt so ein bisschen auch in der Natur der Sache. Ja, aber super, dass ihr euch so eingespielt habt. Und genau, du hast wirklich viel auch schon gelernt und eigenständig sozusagen umgesetzt.
Ja, es ist auch immer mein größtes Anliegen, ist auch selber immer, dass ich sehr frühzeitig, also ich bin da tatsächlich auch sehr sensibel drauf, wenn sie minimales Zögern schon anfängt zu fressen, dass ich dann schon gucke, wie kriege ich das ganze System sofort wieder möglichst gut stabilisiert, weil ich weiß genau, dass das einfach der erste kleine Mini-Schritt in Richtung, es geht irgendwann ganz bergab ist. Und wenn ich das einfach schon sehr sensibel bemerke, habe ich häufig noch die Chance, so ein bisschen gegenzuwirken mit unterstützenden Maßnahmen. Nicht immer wahrscheinlich, aber ich gebe mein Bestes, es frühestmöglich noch so gut wie möglich zu unterstützen.
Genau, ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir zusammengefasst. Hast du noch irgendwas, wo du denkst, ey, das mag ich mitgeben, wenn jemand sozusagen in derselben Haut steckt mit seinem Hund?
Also ich glaube, es ist einmal irgendwie, ich fühl's, du bist nicht allein, weil es ist tatsächlich, also ich finde es schon anstrengend, gerade wenn der Hund auch schwerer krank ist, wie es bei meinem Pumba dann damals war. Das war schon auch zeitweise wirklich sehr heftig. Und auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber trotzdem dranbleiben und immer wieder aufrappeln, es neu anzugehen, weil irgendwann, und es vor allem strukturiert anzugehen mit Hilfe, weil irgendwann kommt der Punkt, wo man dann vielleicht wirklich so ein bisschen einen Fahrplan für sich hat und weiß, wie man den Hund gut einstellen kann, so dass das irgendwie, dass man wieder ein bisschen sorgloser leben kann. Und es macht tatsächlich dann auch irgendwann wieder richtig Spaß, wenn es dann so, also jetzt, wo sie so stabil ist, ich bin manchmal ganz fasziniert, weil dieser Hund war eine Zeit lang kaum trainierbar mit Leckerchen und so, weil das Futter ihr einfach egal war. Und jetzt frisst sie mir die Haare vom Kopf. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue darüber.
Gut, danke, dass du so offen mit uns gesprochen hast, oder? Für die Menschen zu Hause so offen gesprochen hast. Für euch daheim, ich darf schon mal die nächste Folge anteasern. Da geht es mehr um Karos Berufsleben als Hundetrainerin. Ich packe dir schon mal in diese Shownotes Karos Kontaktdaten, Instagram-Account und die Homepage, wenn du da schon mal reinluschern magst. Aber ich schalte auf jeden Fall zur nächsten Folge auch wieder ein. Da geht es nämlich um die Verbindung aus Verhalten und Magen-Darm-Gesundheit und noch ganz viel mehr. ja, dann danke Caro, danke euch fürs Zuhören und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Caro.
Ja, bis zur nächsten Folge.